Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist. Ich aber sage euch, also falls du jetzt erwartest, dass du eine Predigt zu all diesen Themen bekommst, die Jesus, in diesem sehr, sehr langen Text anspricht. Ist ja wirklich ein sehr langer Text der Bergpredigt. In meiner Elberfelder Übersetzung sind das 2 volle Druckseiten. Wenn du also eine Predigt zum Töten und zum Verachten erwartest, zum Ehebruch und zum Begehren, zum Schwören und zur Wahrhaftigkeit, zu Vergeltung und Vergebung, zur Nächstenliebe und Feindesliebe und natürlich auch noch zur Vollkommenheit, also eigentlich 11 Predigten, dann muss ich dir sagen, ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst einen Text stets vollständig auslegen. Ich aber sage euch, wenn ich das machen würde, wäre ich heute Abend noch nicht fertig und keiner von euch hätte was davon. Worum geht es Jesus hier? Natürlich geht es ihm auch um diese ganzen einzelnen Themen. Die sind alle, jedes für sich wichtig und wären vielleicht auch jedes von denen eine eigene Predigt wert. Aber darüber hinaus geht es ihm um etwas noch viel Grundlegenderes. Und das wäre dann die 12. Predigt, nämlich die von heute. Es geht ihm darum, gerade leben in einer verdrehten Welt. Gerade leben in einer verdrehten Welt. Und das geht nicht ohne Widerspruch. Wir finden die Wendung ja immer wieder. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, ich aber sage euch. Und immer scheint Jesus dann dieses Gebot noch zu verschärfen. Die Schraube noch 2 Umdrehungen fester anzuziehen. Und man ist so versucht zu sagen, Mensch, Jesus, komm mal ein bisschen runter. Entspann dich doch mal so ein bisschen. Gilt beim Schraubenfestziehen doch auch. Übertreib es nicht. Nach ganz, ganz fest kommt bekanntlich ganz, ganz locker. Dann hast du die Schraube nämlich abgerissen und sie hält gar nichts mehr. Wenn du den Leuten alles verbietest, hält sich doch hinterher keiner mehr dran. Also entspann dich mal ein bisschen. Aber Freunde, es geht Jesus gar nicht darum, alles Mögliche zu verbieten und es sogar noch ein bisschen strenger zu verbieten. Sondern es geht ihm eigentlich um diese Frage. Nach wessen Regeln lebst du eigentlich? Nach wessen Regeln lebst du? Woher kommen die Regeln, nach denen du lebst? Wir leben ja alle nach irgendwelchen Regeln. Ne? Für die Leute damals war das ziemlich klar, was richtig und was falsch ist. Es gab Regeln, nach denen das Leben funktioniert. Und das waren die sogenannten Überlieferungen der Väter. Man musste nicht groß drüber nachdenken, hatte man so drin. Also man lernt ja schon als Kind so einigermaßen, was richtig und was falsch ist. Du hast vielleicht als 5-Jähriger deiner 3-jährigen Schwester absichtlich das Nachtischschüsselchen runtergeworfen und jetzt bekommt sie deinen Nachtisch und du bekommst keinen. Okay, so lernt man, was richtig und was falsch ist. Und natürlich bauten diese Überlieferungen der Väter zum guten Teil schon auf dem Gesetz des Mose auf den Propheten, auf sonstigen heiligen Schriften. Und man musste auch nicht selbst ein Schriftgelehrter werden, man musste das nicht selbst alles genau kennen und ableiten können, warum die Regeln jetzt genau so sind und nicht anders. Man konnte immer sagen, andere und wahrscheinlich schlauere Menschen als ich haben sich da schon ausreichend Gedanken drüber gemacht, wird schon stimmen. Und damit kam man dann so normalerweise ganz, ganz gut durchs Leben, ohne groß irgendwo anzuecken. Ist doch auch ganz praktisch, wenn nicht jeder selbst ein Schriftgelehrter werden muss. Die meisten von euch kommen ja auch ganz gut durchs Leben, ohne unbedingt Jura studiert zu haben oder Theologie studiert zu haben. Ist ja auch ein bisschen praktischer. Okay. Beim Ausräumen meines Elternhauses vor ein paar Jahren, da fiel mir auf dem Dachboden in so einer alten Kommode das Koppelschloss meines Opas in die Hände. Der musste als Soldat in den Ersten Weltkrieg. So sah es aus. Weiß gar nicht, bei wem von meinen Geschwistern es hinterher gelandet ist, bei mir nicht. Mein Vater musste als Soldat in den Zweiten Weltkrieg. Da sahen die Koppelschlösser noch ganz ähnlich aus. Gott mit uns stand da drauf. Gott mit uns. Sowas irritiert uns heute. Irgendwie finden wir das verstörend. Und man muss auch kein Pazifist sein, um das irgendwie irritierend zu finden. Man fragt sich ja automatisch, wie kommt man eigentlich auf die Idee? Wie kommt man auf die Idee, sowas allen Soldaten aufs Koppelschloss zu schreiben? Gott mit uns. Ja, ist denn Gott auch Kriegspartei? Und was ist, wenn die anderen, die Feinde, sich das auch aufs Koppelschloss schreiben? Kämpft Gott dann auf beiden Seiten? Kämpft er sozusagen mit sich selbst? Erstaunlicherweise hat das damals kaum jemand gestört. Einige wenige vielleicht, aber nicht viele. Auch die meisten frommen Christen, und mein Opa und mein Vater waren fromme Christen und waren auch gute Evangeliker, auch die meisten Christen haben sich da nicht dran gestört. War einfach so, fertig. Vielleicht hast du eben bei diesem Bild von dem Koppelschloss so ein bisschen den Kopf geschüttelt, so innerlich, und dich gefragt, wie konnten die damals so vernagelt sein? Wie konnten die nicht merken, in welchem Film sie gerade mitspielen? Ist dir schon mal der Gedanke gekommen, dass andere Christen in 50 oder vielleicht 70 Jahren über uns genauso denken könnten? Wie konnten die damals so vernagelt sein? Wie konnten die nicht merken, in welchem Film sie gerade mitspielen? Okay, nur als Beispiel. Die meisten Christen heutzutage finden Abtreibung nicht so gut. Das ist nicht so gut, kommt halt vor, aber nicht so gut. Und tatsächlich gibt es heutzutage auch einige Christen, die sich tatsächlich gegen Abtreibung und dafür Müttern zu helfen engagieren. Aber so viele sind das nicht. So viele sind das nicht. Könnte es sein, dass in 70 Jahren andere Christen über uns den Kopf schütteln? Im letzten Jahr gab es in Deutschland ungefähr 101.000 Abtreibungen. 101.000 tote Kinder. Im Vergleich dazu, finde ich, regen sich die Christen in Deutschland nur sehr gemäßigt auf. Auch als Christen teilen wir normalerweise die meisten Grundüberzeugungen unserer Gesellschaft. Und oft völlig kritiklos. Und so werden wir auch von dem infiziert, wovon unsere Gesellschaft infiziert ist. Man merkt es nicht mal. Also der Fisch im Wasser, der fühlt sich selbst nicht nass. Wenn er reden könnte, würde er vielleicht sagen, was redest du von nass? Ich bin doch nicht nass, ist doch einfach so wie immer. Der Fisch im Wasser fühlt sich nicht nass. Und das gilt auch für uns Menschen. Woran die Gesellschaft krankt, daran krankt regelmäßig auch die Christenheit. Okay, manchmal so mit 10, 15 Jahren Verspätung, aber die Krankheiten sind eigentlich immer die gleichen. Und das war zu Jesu Zeiten nicht anders. Auch er und seine Jünger lebten ja in einer ganz normalen Umgebung. Sie waren von ganz normalen Eltern erzogen worden, lebten in ganz normalen Dörfern und Städten unter lauter anderen ganz normalen Leuten und hatten ganz normale Berufe. Leute wie alle anderen. Und natürlich hatten sie erstmal so das Gefühl dafür, was ist eigentlich richtig und was ist falsch, von allen anderen übernommen. Was gut und fromm und anständig ist und was eben nicht. Und Jesus geht es in der Bergpredigt nicht darum, das so ein bisschen zu verändern. Die Frommen noch ein bisschen frommer zu machen, die Anständigen noch ein bisschen anständiger zu machen. Sondern er setzt ein radikales Gegenmodell dagegen. Und das sieht so aus. Folge mir nach. Folge mir radikal nach und folge ausschließlich mir nach. Lasst uns mal kurz anschauen, was uns heute daran hindert, Jesus radikal nachzufolgen. Mir übrigens auch. Ich bin da keine Ausnahme. Ich bin ein Kind meiner Zeit, wie er auch. Aber was macht es uns heute im November 2019 schwer, Jesus radikal nachzufolgen? Die Frau kennen sicher einige von euch. Da ist die Anne-Sophie Mutter, eine weltberühmte Geigerin, die gerade mal wieder mit einem wahnsinnig hochdotierten Preis ausgezeichnet worden ist, der in Tokio verliehen wurde, so eine Art Nobelpreis für klassische Musik. Und die wurde mal gefragt in einem Interview, wie es denn so mit der klassischen Musik hier in Deutschland und in Europa aussieht, wie es denn damit bestellt ist. Und sie sagte, naja, also nicht wirklich gut. Die wirklich guten Nachwuchsspieler, sozusagen die Weltklasse-Spieler von morgen, auch an den großen Ausbildungsstätten, den großen Konservatorien hier in Europa, das sind eigentlich alles Asiaten. Und auf die Frage, woran das denn liegt, sagte sie, die Kultur, in der wir leben, ist nicht mehr leidensfähig. Auf die leicht verständnislose Frage des Reporters, was denn Leidensfähigkeit mit Geigespielen zu tun hat, sagte sie dann, es ist in unserer Gesellschaft nicht mehr in, nicht mehr besonders hochgeachtet, sich mit Ausdauer durchzukämpfen, auch etwas für ein Ziel zu erleiden, Einbußen in Kauf zu nehmen. Und das ist in den asiatischen Gesellschaften zum Teil noch anders. Okay, wenn man weiß, dass so die Faustformel für die klassischen Instrumente sagt, dass um so auf Orchesterreife zu kommen, man ungefähr 10.000 Übungsstunden braucht. 10.000 Übungsstunden. Und für die Spitzenklasse, wo sie spielt, sicher das 2- bis 3-fache, so 20.000 bis 30.000 Übungsstunden, dann weiß man, was sie meint. Das sind Jahre, viele Jahre, die für ein Ziel investiert werden. In ihrem Fall die weltbeste Geigenspielerin zu werden. Und das ist dann auch mit Verzicht und mit Leiden verbunden. Lass uns mal anschauen, was die meisten Leute hindert, heute ein klassisches Instrument, beispielsweise Geige, wirklich gut zu lernen. So wirklich, wirklich gut zu lernen. Das sind nämlich dieselben Dinge, die uns heute daran hindern, Jesus radikal nachzufolgen. Und das erste ist Bequemlichkeit. Bequemlichkeit. Ah, schon wieder üben, schon wieder dieselben Läufe. Mensch, warum üben, wenn ich auch Fernsehen kann oder YouTube-Videos angucken kann? Ist doch viel angenehmer. Ja, und warum schon wieder Bibel lesen und beten, wenn ich auch Videospiele spielen kann? Ist auch viel angenehmer. Das zweite ist Ablenkung. Es gab noch nie so viel Ablenkung wie heute. Mensch, ich habe schon wieder 12 Nachrichten auf WhatsApp und guck mal, was der da gepostet hat auf Facebook oder auf Snapchat. Kann ich auch gleich mal was posten? Und das betrifft dann eher mich. Mal schnell gucken, was noch auf Spiegel Online steht und mal gucken, ob Focus Online das Gleiche meldet. Und was steht denn auf der Wikipedia-Hauptseite von heute? Und schwupps, ist wieder eine Stunde ins Land gegangen. Also wir haben jede Menge Möglichkeit, uns abzulenken. Der dritte Punkt ist, andere tun es auch nicht. Also ich stelle es mir relativ schwierig vor, wenn du, sagen wir mal, 13 Jahre alt bist und eigentlich richtig gerne gut Geige spielen lernen möchtest. Und du taperst als Einzige aus deiner ganzen Freundesgruppe nachmittags mit der Geige in die Musikschule, während alle anderen was viel Cooleres machen. Und hast du den Eindruck, ich bin hier die Einzige, die sowas Komisches macht? Und das ist im Glauben genauso. Das ist ein echtes Hindernis. Und das Interessante ist, nichts von diesen ersten drei Sachen ist wirklich schlimm und schlecht. Es ist nichts Schlimmes an Fernsehen und an YouTube. Die Inhalte können vielleicht schlecht sein, aber grundsätzlich ist nichts Schlimmes dran. Es gibt sogar Videospiele, die nicht mal schlecht sind. Und es ist auch nicht schlecht, Freunde zu haben. Und es ist nicht schlecht, sich zu informieren. Du musst nicht mal nur fromme Freunde haben. Ich bin dafür, dass nicht alle nur in der frommen Suppe schwimmen. Aber in der Gesamtheit kann es uns echt erschlagen im Glauben und auch davon abhalten, ein klassisches Instrument zu lernen. Der nächste Punkt ist Entmutigung durch fehlende schnelle Ergebnisse. Also bis du wirklich gut Geige spielst, hast du dich jahrelang rumgequält. Immer wieder, immer wieder, immer wieder üben. Manchmal hast du auch andere gequält. Ich habe mal als Student über einer Familie gewohnt, wo die Kinder unten drunter ganz, ganz regelmäßig Geige und Zugposaune lernten und dann versucht mal oben zu sitzen und fürs Examen zu lernen und macht's. Also ich weiß, wovon ich rede. Das dauert lange. Die Teresa von Avila sagte mal, dass der Hauptgrund dafür, ein geistliches Leben aufzugeben oder auch geistliches Wachstum aufzugeben, eigentlich Verzweiflung oder Resignation ist. Dazu muss man nicht in tiefe Depressionen fallen, aber so dieses Gefühl, Mensch, ich habe es versucht. Ich habe mich reingehängt. Ich habe so viel investiert und weißt du was? Es reicht mir. Es reicht mir. Ich trete jetzt mal so ein bisschen kürzer. Solche Leute triffst du durchaus noch in der Gemeinde. Die sind deswegen ja nicht vom Glauben abgefallen. Aber wenn du nach dem Feuer suchst, dem Feuer im Herzen und dem Funkel in den Augen für Jesus, was vor Jahren mal da war, dann kriegst du Sprüche zu hören wie, weißt du, über die radikale Phase bin ich raus. Ja, und wir haben auch gebaut und weißt du, ach, letztes Jahr haben wir eine Kreuzfahrt gemacht, das war aber auch interessant und lass dir mal erzählen. Und das Kaninchen ist gestorben und manchmal möchte man so jemanden schütteln und sagen, Mensch, wo ist dein Feuer für Jesus geblieben? Ach, weißt du, über die radikale Phase bin ich raus. So Sprüche habe ich schon zu oft gehört, sogar schon von Hauptamtlichen. Der nächste Punkt ist das Fehlen der Meister. Das Fehlen der Meister. Ein richtig guter Meister, der sein Können auch gut weitergeben kann, der hat eigentlich immer genügend Schüler. Ich will da jetzt nicht groß drauf eingehen, die fehlen in der klassischen Musik und die fehlen auch im Glauben. Wir haben leider einen eklatanten Mangel an Menschen mit echter Kompetenz und echter Vorbildfunktion. Deswegen sind dann alle mit Bussen unterwegs, wenn irgendwo mal so ein Großer hinkommt, aber ja, der ist in 3 Tagen wieder weg. Wir brauchen die Meister vor Ort. Es gibt noch einen Faktor, den die Geigespieler nicht haben. Also wer spitzenmäßig Geige spielt, wird dafür normalerweise bewundert. Anne-Sophie Mutter hat es sicher viel gekostet, zur Weltspitzenviolinistin zu werden, aber sie wird dafür auch bewundert und geehrt. Das ist im Glauben und im Weg mit Jesus meistens anders. Da gibt es die Feindschaft der Welt. Ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, in der es wieder manchmal etwas kosten kann, Jesus radikal nachzufolgen. Wenn du dich klar positionierst, dann kann das schon mal zu Schwierigkeiten führen. Manche Positionen in der Bibel werden inzwischen durchaus öffentlich geächtet. Also gerade zur ganzen Geschlechterfrage, da will ich jetzt nicht tiefer drauf einsteigen, aber ihr könnt euch sicher denken, da kann man ganz viele Kapitel aufmachen. Die Gefahr für uns Christen ist dabei, dass wir in so eine Schockstarre verfallen. Oh, die Welt ist so böse und so sündig. Oh. Und dass wir uns dann so zurückziehen. Ach, doch lieber in die kleine, scheinbar heile Gemeinde und Glaubenswelt. Ja, lass die anderen mal machen. Wir bleiben unter uns. Die anderen sind ja so böse. Jesus ist da erfrischend realistisch. Jesus ist überhaupt erfrischend realistisch, aber da auch besonders. Er sagt zu seinen Jüngern, Johannes 15, Vers 18, wenn euch die Welt hasst, dann denkt dran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Jesus sagt, ja klar, was habt ihr euch eigentlich vorgestellt? Natürlich hasst euch die Welt, wenn ihr zu mir gehört. Selbstverständlich. Deswegen sollt ihr ja die Leute lieben und sie mit mir bekannt machen. Das hört sich alles jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen sperrig und unangenehm an, ne? Feindschaft der Welt? Ich möchte doch eigentlich mit allen gut Freund sein und bin doch eigentlich auch ein ganz friedlicher. Und ich möchte doch, dass alle mich mögen und mich irgendwie nett finden. Ja, fände ich auch viel schöner. Aber Jesus ist da sehr klar. Wenn du einen geraden Weg mit Jesus gehst, werden Leute dich dafür hassen. Komm damit zurecht. Get used to it. Das hört man auch in modernen christlichen Gemeinden nicht so oft. Aber das Neue Testament ist voll davon. Jesus spricht davon, nicht nur einmal, sondern oft. Paulus schreibt davon, Petrus schreibt davon, Jakobus schreibt davon, Johannes schreibt davon, nicht nur einmal, sondern oft. Jakobus schreibt sogar, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft zu Gott bedeutet? Autsch, autsch. Wir wären doch so gerne nach allen Seiten offen und mit jedermann gut Freund. Und wir schauen doch auch als Gemeinde danach, dass wir Menschen erreichen und sie nicht abschrecken. Ja, ich habe das auch schon selbst gepredigt. Ich möchte den Menschen das Evangelium nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren hauen, sondern wie eine warme Jacke zum Hineinschlüpfen hinhalten. Ja, möchte ich auch. Aber wer nach allen Seiten offen ist, kann unmöglich ganz dicht sein. Wichtig, hört mir gut zu. Wir schotten uns nicht ab gegen die Menschen, die Jesus nicht kennen und die seine Maßstäbe ablehnen und die uns deshalb vielleicht sogar hassen. Wir sagen nicht, die bösen Ungläubigen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, die könnten uns hier anstecken. Im Gegenteil, Jesus fordert uns nicht nur freundlich auf, er sagt, könntest du mal, sondern er befiehlt uns, ausdrücklich die Ungläubigen zu lieben und sie zu suchen, ihnen geradezu nachzulaufen. Und er sagt nicht, die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und er sagt, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder, Matthäus 9, Vers 12. Jesu ganzes Leben war eine einzige Hingabe an Menschen, die kaputt sind. Und genau diesen Auftrag hat er auch seiner Gemeinde gestellt. Hingabe an Menschen, die kaputt sind. Seine Gemeinde soll eine Heilungsanstalt für kaputte Menschen sein. Aber Freunde, ein Krankenhaus kann nicht funktionieren, es kann seine Aufgaben nicht erfüllen, wenn das Personal, wenn die Ärzte, wenn die Krankenschwester, wenn das ganze übrige Personal, wenn die selbst alle krank sind. Dann funktioniert ein Krankenhaus nicht, wenn das Personal auch krank ist. Sondern sie sollten am besten gesund sein und möglichst nicht die Patienten noch mit anderen Krankheiten anstecken. Wie können wir jetzt lernen, gerade zu leben, selbst gesund zu bleiben und in einer kaputten und kranken Welt gerade zu leben? Erstmal, gewöhn dich dran, jede Generation lacht über die Wahrheit. War schon immer so, wird auch immer so sein. Jede Generation lacht über die Wahrheit. Also wenn du vor 150 Jahren in den Südstaaten der USA gesagt hast, dass du nicht glaubst, dass die weiße Rasse der Schwarzen schon natürlich überlegen ist, dann bist du ausgelacht worden, falls sie dir nicht die Bude angesteckt haben. Wenn du in den 30er Jahren in Deutschland gesagt hast, dass du nicht glaubst, dass die arische Rasse allen anderen überlegen ist, dann bist du ausgelacht worden, falls nicht was Schlimmeres passiert. Ey, guckt euch diesen Idioten an, der hat noch überhaupt nichts kapiert. Wenn du in den 50er Jahren in der Sowjetunion gesagt hast, dass du nicht glaubst, dass der Kommunismus die Welterlösung ist, dann bist du in der geschlossenen Psychiatrie gelandet, falls dir nichts Schlimmeres passiert ist. Und wenn du heute öffentlich die Maßstäbe der Bibel vertrittst, dann wirst du damit Unverständnis und auch negative Reaktionen auslösen. Und vielleicht bekommst du auch Nachteile. Also vielleicht ist man dann nicht mehr für jedes öffentliche Amt geeignet. Freunde, ich habe für euch 6 Tipps, um geistlich gesund zu bleiben. 6 Tipps, um geistlich gesund zu bleiben. Erstens, schütze dein brennendes Herz. Schütze dein brennendes Herz. Setzt natürlich voraus, dass du eins hast. Ne? Jesus sagt in Matthäus 24, und da redet er über seine Nachfolger, also über Christen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Ja, es ist wichtig, dass wir Sünde vermeiden. Das ist einfach wichtig. Fast ausnahmslos alle großen Kirchenlehrer haben zwischen unfreiwilligen Sünden und freiwilligen Sünden unterschieden. Und die waren sich auch praktisch alle einig, dass unfreiwillige Sünden nur einen sehr geringen Einfluss auf die geistliche Gesundheit haben, während die freiwilligen Sünden einen sehr großen Einfluss darauf haben. Unfreiwillige Sünden sind Sünden, die dir eben passieren, obwohl du es eigentlich gar nicht wolltest. Mist, ich hatte es anders vor, aber ich bin schon wieder drauf reingefallen. Okay, du bist hingefallen. Du stehst auf, bittest Jesus um Vergebung. Wenn du andere verletzt hast, bittest du auch sie um Vergebung. Wenn du Schaden angerichtet hast, bemühst du dich um Wiedergutmachung. Und auch wenn das Zeit in Anspruch nehmen kann, die Auswirkung auf deine geistliche Gesundheit ist gering. Freiwillige Sünden sind Sünden, wo ich genau weiß, das wäre jetzt das Richtige und ich entscheide mich für das andere, für das Falsche. Die Folge von freiwilligen Sünden ist nicht, dass Gott dich weniger lieben würde. Du kannst gar nicht so viel sündigen, dass Gott dich nicht mehr liebt. Dazu bist du nicht in der Lage. Seine Liebe ist größer als deine Sünde und sie ist auch älter als deine Sünde. Aber deine Liebe zu ihm wird kälter. So kann man die Liebe zu Jesus kalt werden lassen, sogar zum Erlöschen bringen. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Freunde, eine Liebesbeziehung zu Jesus ohne Gehorsam gibt es nicht. Das ist hart für manche romantischen Vorstellungen von Jesus, aber so ist die Wirklichkeit, komm damit zurecht. Und wenn du feststellst, dass du in was gefangen bist, was dich festhält und von Jesus wegzieht, dann ist es wichtig, dass du einen Schnitt machst. Je früher du rauskommst, desto einfacher ist es. Je länger du drin bleibst, desto schwieriger wird es. Desto mehr kann dieses Ding deine Beziehung zu Jesus beschädigen. Nicht von Jesu Seite aus, aber von deiner Seite aus. Der zweite Tipp, die werden jetzt kürzer. Die Feinde lieben. Vielleicht sagst du, Feinde lieben ich? Ich habe doch überhaupt keine Feinde. Ich habe doch keine Feinde. Okay, ein Feind ist nicht nur der, der gerade mit dem Knüppel hinter dir her ist oder der, dem du gerade auf die Nase haust. Das sind ja so Sachen, die begegnen uns zum Glück nicht so oft. Aber überleg mal, wie redest und wie denkst du über Leute, die du unmöglich findest? Über welchen Politiker machst du am liebsten bissige Kommentare? Wer ist der Kollege, auf den du so richtig gerne verzichten würdest? Kennst du jemanden, von dem du denkst, also den braucht die Welt nicht wirklich? Falls du so in sozialen Medien aktiv bist, über wen schreibst du da die bissigen Kommentare? Schau mal so dein Herz auf Beziehungen zu anderen Menschen an. Wo spürst du in dir Härte? Okay, dann tu Buße. Kehr um und bete mal für diese Leute. Bete mal für diese völlig unmöglichen Leute. Wir sind berufen zu segnen und nicht zu fluchen. Und bitte Jesus doch mal, dir sein Herz für diese Leute zu zeigen. Frag ihn doch mal, Jesus, was denkst du eigentlich über diesen fürchterlichen Menschen, mit dem ich überhaupt nicht zusammen sein will? Was denkst du über den? Ich glaube, du wirst überrascht über Jesu Antwort sein. Nächster Punkt. Nicht mit Furcht reagieren. Nicht mit Furcht reagieren. Wir leben in einer Zeit, da werden die Umgangsformen rauer. Aber kann man sich schon mal fürchten, ja. Und manche Christen fürchten sich so gerne. Ja? Man fürchtet sich auch gerne. Aber dem, was du fürchtest, gibst du Macht über dich. Furcht führt entweder dazu, dass wir uns zurückziehen und schweigen, dass wir dann so ganz zurückgezogen und still werden. Dazu sagte Dietrich Bonhoeffer schon im Jahr 1932 in seiner Schrift über das Wächteramt der Kirche: Wir müssen aufhören, verschwiegen und zurückhaltend zu sein. Es ist ja alles nur Furcht. Es ist ja alles nur Furcht. Die Alternative ist, dass wir anfangen, zurückzuschießen, wenn wir uns fürchten. Dass wir in der gleichen Weise zurückschießen. Das führt dazu, dass wir dieselben Mittel und Methoden anwenden. Und ich sage es mal zugespitzt, Freunde, wir können Jesus nicht ähnlicher werden, indem wir die Methoden des Teufels anwenden. Geht nicht. Nächster Tipp. Halt dich an die Lehre Jesu. Also es ist schon wichtig, die richtige Lehre hochzuhalten. Paulus schreibt in 2. Timotheus 4, Vers 3, es kommt eine Zeit, da werden die Menschen die gesunde Lehre des Evangeliums nicht mehr ertragen. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, wonach es ihnen in den Ohren kitzelt. Ach, ist doch so schön, wie der das formuliert. Und ach, das hört man aber gerne. Und Mensch, da gibt es noch eine neue Veröffentlichung über das Glück und noch was über die Toleranz. Und ach, es kann schon sein, wenn du dich dazu entscheidest, Jesus nachzufolgen und ihn allein Herr sein zu lassen, dass du manchmal zu hören bekommst, hör auf, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann dein Geschwätz nicht mehr ertragen, das ist unerträglich. Ich halte mich lieber dran, was der Dalai Lama sagt. Sind nicht die Religionen alle nur verschiedene Wege zum selben Ziel? Zugegeben, klingt viel eingängiger, ist viel angenehmer zu hören, kitzelt viel mehr in den Ohren. Als wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Freunde, die Konfrontation mit der Wahrheit gibt immer Rechenschaft davon, was in deinem Herzen ist. Und wenn dein Herz verdreht und krank ist, dann kannst du die Wahrheit nicht ertragen. Hör auf, ich kann das nicht mehr hören. Der vorletzte Tipp, ausharren lernen. Die Anne-Sophie Mutter, also die von der fehlenden Durchhaltefähigkeit und Leidensbereitschaft gesprochen hat, die legt damit schon einen Finger in die offene Wunde. Aber wenn wir im Glauben vorwärts gehen, wird Gott uns immer wieder in Situationen bringen, in denen es keine Abkürzungen gibt, wo man einfach drin bleiben muss, wo man aushalten muss. Und Jesus sieht das und er ehrt das. Das kann dann ein Trost sein. Also in zwei der sieben Sendschreiben, das sind Schreiben an sieben Gemeinden, die finden wir am Anfang der Offenbarung, da sagt er das ausdrücklich: Ich kenne dein Ausharren. Also wenn du für Jesus in einer schwierigen Situation durchhältst, nicht wegläufst, das nimmt Jesus persönlich. Das nimmt er persönlich. Der letzte Punkt ist dienen lernen. Ja, im Sprachgebrauch, wie er in vielen Gemeinden auch bei uns so ein bisschen üblich ist, ist ja ständig vom Dienen die Rede. Der Pastor hat den Hirtendienst und ich habe gerade den Verkündigungsdienst und wir haben einen Begrüßungsdienst und wir haben einen Kaffeedienst und einen Schließdienst und einen Gebetsdienst und einen Seelsorgedienst und noch viel mehr Dienste. Wir sind also die ganze Zeit alle am Dienen, unterbrechungsfreier Dienst sozusagen. Klar, dienen ist gut. Dienen ist gut. Es gibt dazu einen schönen Spruch. Jeder möchte im Reich Gottes gerne ein Diener sein, bis jemand daherkommt, der ihn wie einen Diener behandelt. Wie wäre es, wenn du mit deinem Herzen mal einen Pakt schließt, du mit deinem eigenen Herzen, und sagst, ich will jede Gelegenheit beim Schopf packen, die mich mehr dazu bringt, demütig zu werden. Gebe gerne zu, da bin ich selbst noch sehr mit unterwegs, das ist nichts, was mir so zufliegt, ja. Aber bei Jesus ist dieser Wert sehr hoch geachtet. Er schätzt das. Nicht zurückschlagen, auch nicht verbal. Den segnen, für den beten, der mich wie einen Diener behandelt, der mir an die Ehre geht. Demütig wirst du nur durch die Begegnung mit Menschen, die du unmöglich findest. Anderen Weg gibt es dazu nicht. Menschen, die dir völlig auf die Nerven gehen, die du nicht abkannst, das sind die, durch diese Begegnungen wirst du demütig. Auf keine andere Weise. Das trainiert auch das Durchhaltevermögen, das trainiert auch die Leidensfähigkeit. Das waren meine 6 Tipps, um geistlich gesund zu bleiben, damit du in einer verdrehten und kranken Welt gerade leben kannst. Ich möchte schließen mit einem Zitat aus einer Rede von Präsident Theodore Roosevelt. Die ist ziemlich bekannt, hat den Titel Citizenship in a Republic und ist auch schon alt. Er hat sie am 23. April 1910 an der Sorbonne in Paris gehalten. Auf Englisch klingt sie noch beeindruckender, aber ich lese euch die deutsche Übersetzung vor. Er sagte, nicht der Kritiker zählt. Nicht der, der darauf aufmerksam macht, wie der Starke gerade fällt oder wo der anpackt, es noch besser hätte machen können. Sondern die Anerkennung gebührt dem, der tatsächlich in der Arena steht, dessen Gesicht staubig und verschwitzt und voller Blut ist, der sich wacker bemüht, der sich irrt, der wieder und wieder scheitert, weil es kein Bemühen ohne Fehler und Schwächen gibt. Aber der sich tatsächlich bemüht, Taten zu vollbringen, der großartige Begeisterung, großartige Hingabe kennt, der seine Kraft auf eine ehrenwerte Sache verwendet, der im besten Fall am Ende den Triumph einer großen Leistung kennt oder im schlimmsten Falle, sollte er scheitern, zumindest bei dem kühnen Versuch scheitert, sodass sein Platz nie bei den kalten und furchtsamen Seelen ist, die weder Sieg noch Niederlage kennen. Freunde, ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte Jesus nachfolgen. Mit heißem Herzen, mit funkelnden Augen, gezogen von seiner Leidenschaft und seiner Liebe. Auch wenn ich ihm nur hinterher stolpe, aber ich möchte ihm nachfolgen mit heißem Herzen. Kommst du mit? Ja. Amen. Ich bete noch und dann feiern wir das Abendmahl. Das ist eigentlich die Krönung. Wir kommen zu diesem Herrn, dem wir nachstolpern. Wir kommen zu seinem Tisch. Wir haben Gemeinschaft mit ihm. Jesus, du bist so gut. Du hast dich so für uns hingegeben. Du hast dich so radikal für uns hingegeben. Du hast dich so auf unsere Seite gestellt. Du hast nichts zurückgehalten. Jesus, wir wollen uns auch radikal auf deine Seite stellen. Wir wollen dir nachstolpern, so gut wir können und mit deiner Hilfe. Jesus, und du begegnest uns, du holst uns da ab, wo wir sind, und du rufst uns, dir nachzufolgen. Wie gut ist das? Danke, dass wir da miteinander unterwegs sein können. Amen.